Schön.
Johanna, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge.
Ja.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich frage mich
auch. Vorab, wie geht's dir?
Blendend. Mir geht's eigentlich immer gut im Grunde.
Dir geht's eigentlich immer gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung für unsere heutige Folge. Wir sprechen auch über ein tolles Thema, wo es einem auch immer gut geht. Diät nicht mit uns.
So,
was das mit Geld zu tun hat. In der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, welche Schritte man angehen sollte, wenn man seine eigenen Finanzen in die Hand nehmen möchte, dass wir Frauen Handlungsbedarf haben, dass unser Geld an Wert verliert aufgrund der Inflation, was da alles hintersteckt. Ja, und wenn man startet, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme machen sollte und seine Anlageziele definieren. Ja, damit sozusagen kurzer Blick zurück, wer sie noch nicht gehört hat, also ruhig noch einmal einen Schritt zurückklicken, es lohnt sich. Ja, wenn es um das Thema Finanzen geht, geben wir Frauen uns oft mit dem Ist-Zustand zufrieden.
Mhm.
Ja, schwierige Situation. Wir sind dann immer in vielen Bereichen absolut perfektionistisch, möchten immer das Beste rausholen, stellen auch viel in Frage. Ich glaube,
das kennen wir nur zu gut.
Genau, gerade so, wenn es um das Thema Job, Beziehungen, auch Aussehen, ist immer alles okay, passt es so.
Machen wir uns viele Gedanken drüber, ne?
Immer, wahrscheinlich häufig zu viel. Deshalb manchmal bei bestimmten Themen den Kopf aus kann nicht schaden. Wir haben aber irgendwie immer da ganz stark den Kopf an. Nur beim Thema Geld irgendwie nicht ganz so stark.
Leider.
Und geben uns halt, wie gesagt, mit dem Ist-Zustand zufrieden und meinen sozusagen, ja okay, Geld liegt da irgendwo auf dem Konto, ist schon sicher, passt irgendwie. Man macht sich gar nicht so, ja, man macht sich da einfach keinen großen Kopf drum und ist da ja ein bisschen zu entspannt. Und wie man das sozusagen ändern kann, darüber möchten wir natürlich mit euch heute auch wieder drüber reden. Deshalb ist natürlich so die Frage, also wir haben letzte Folge ja darüber gesprochen, welche Sparrate habe ich? Das heißt also, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt schon euer Sparziel und eure Sparrate definiert. Ihr seid euch darüber bewusst, was ihr zur Seite legen wollt. Aber wo lege ich denn jetzt meine Sparrate eigentlich hin? Weil Tagesgeldkonto, haben wir ja schon mal gemerkt, ist ja sozusagen nicht so das Ertragsreicheste oder nicht die beste Alternative. Johanna, wohin mit dem Geld?
Wo man es auf keinen Fall hinlegen sollte, ist auf jeden Fall Tagesgeld oder auf dem Girokonto, weil gewinnbringend liegt es dort nicht. Und wer darauf hofft, dass die niedrigen Zinsen, dass sich das Zinsniveau wieder anhebt in den kommenden Jahren, da schaut es nicht so gut aus. Deswegen ist auch Aussitzen eigentlich kein guter Weg und kein Ausweg. Und wer wirklich handeln möchte und einen Ausweg sucht, also nichts zu tun, ist irgendwie, finde ich,
keine Variante.
Ist in vielerlei Hinsicht nie der beste Weg, nichts zu tun. So. Und was man einfach so für sich so ein bisschen realisieren sollte, ist, dass man trotz niedriger Zinsen haben wir ja eine florierende Wirtschaft. Und die Wirtschaft erwirtschaftet ja trotzdem Gewinne und schafft Vermögen. Und man kann an diesem Erfolg partizipieren. Und wie partizipiert man an dem Erfolg?
Wertpapiere kauft.
Genau. Und ich kann auch verstehen, dass der Gedanke an Börse, an Aktien, an Fonds und all diese Wertpapierarten erstmal zu so einem gewissen Unwohlsein führt. Das verstehe ich total. Mit Blick auf die Zahlen, wenn man sich anschaut, ich glaube 7% ist es in Deutschland. Nur 7% der deutschen Bevölkerung haben überhaupt Aktien.
Das ist wenig.
Das ist wirklich sehr wenig. Schaut man sich andere Länder an, zum Beispiel die USA, da sind es tatsächlich 56%.
Okay, und woran glaubst du, liegt das? Oder was sagen die Studien, woran liegt das, dass Amerikaner da einfach aktiver sind?
Tatsächlich haben die nicht ganz so die Hürde. Also die werden da irgendwie besser mit groß, würde ich schon fast behaupten. Die haben eine andere Aktienkultur, eine andere Mentalität im Hinblick auf Börse. Bei den Deutschen ist es tatsächlich so, und das bei Männern und Frauen gleichermaßen, dass sie einfach sagen, ich verstehe das Thema nicht. Beziehungsweise häufig haben sie auch einfach Angst vor Verlusten und Schwankungen.
Okay, heißt also, bei den Amerikanern gehört es quasi zum Leben dazu.
Genau.
Man hat es also und
ist etabliert.
Es ist etabliert und die Deutschen sind eher da zurückhaltend und ja, scheuen noch etwas davor zurück. Aber die gute Nachricht an dieser Stelle, genau hier möchten wir euch ja mit der Initiative Finanzhelden unterstützen und sozusagen Tipps und Tricks an jeder Stelle zur Hand geben. Und auch du hast heute ein paar Tipps sozusagen im Gepäck, weil wenn ich natürlich in etwas nicht so richtig reingehen möchte und wie Bedenken habe, und beim Thema Börse oder Wertpapiere ist es ja häufig dieses Thema Risiko, was Frauen ja auch mal Bauchschmerzen bereitet oder halt eben Bedenken. Aber du hast ein paar Tipps mitgebracht, wie man Risiken an der Börse minimieren kann.
Absolut. Ich habe da so 5 gängige Tipps oder 5 einfach mitgebracht. Zum einen muss man sich einfach nochmal so dieses Verständnis schaffen, dass es Wertpapiere gibt von bis. Also es gibt hochriskante Wertpapiere, aber es gibt auch wenig riskante Wertpapiere. Da ist die Range groß. Man kann nicht jedes Wertpapier verteufeln als hochriskant. Das ist einfach, entspricht nicht der Realität so. Mhm. Und das Schöne ist, es gibt ja auch andere Bereiche im Leben, wo man Risiken begegnet. Ich finde deswegen den Umgang von Müttern mit Risiken total charmant. Wie gehen Mütter um, wenn ihre Kinder anfangen zu krabbeln mit den Risiken, die jetzt kommen? Sie kennen sie und sie minimieren sie. Wie? Indem sie Kindersicherungen anbringen, wo es nur geht. Da wird hier eine Kindersicherung angebracht.
Steckdose, genau. Gitter vor der Treppe, Schränke werden zugeklebt.
Absolut.
Ja.
Und das ist genau das, was man auch an der Börse machen kann. Man kann auch an der Börse Risiken zu minimieren. Kindersicherung anbringen, das
Im
geht.
Depot Kindersicherung einbauen.
Genau, das wäre eigentlich ganz charmant. Genau, und ich habe quasi so 5 Tipps mitgebracht, wo man Kindersicherung anbringen kann oder wie man sie anbringen kann. So, der erste ist eigentlich ganz simpel und ist auch irgendwie nichts Neues, aber wenn man es noch nie gehört hat und nicht weiß, dann ist es absolut sinnvoll, das zu wissen. Man sollte breit streuen. Man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Wenn man das macht und der Korb kippt um, dann sind alle Eier kaputt. So. Und deswegen sollte man möglichst seine Eier in viele unterschiedliche Körbe legen, weil wenn dann ein Korb kaputt geht, dann hat man noch 4 andere, wenn man 5 Körbe hatte. Oder man kann auch ein anderes Gleichnis nehmen. Das ist nicht. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Man sollte nicht alles auf ein Pferd setzen. Das ist ja nichts Neues. Desto breiter man streut,
desto weniger Risiko geht man ein. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man ein Kind hat, dass man nur an eine Steckdose eine Sicherung anbringt.
Ja, genau.
Sondern dass man ja überall, wo die Kinder rankommen, im gesamten Erdgeschoss was anbringt, zum Beispiel.
Genau. Und das Schöne an dieser breiten Streuung ist auch letztendlich, dass die Gewinne aus einem Investment eventuelle Verluste aus einem anderen Investment wieder ausgleichen können. Also unterm Strich reguliert sich das dann. Und desto breiter man gestreut hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv mit einem positiven Ergebnis rausgeht.
Sehr gut. Du sprichst es gerade schon mal so ein bisschen an, dieses positive Ergebnis. Wenn ich jetzt aber sage, ich will noch einmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, so Thema Tagesgeldkonto, und sage ich auch, okay, Mensch, da liegt ja eigentlich auch mein Geld sicher. Aber wenn ich jetzt das mit Wertpapieren vergleiche, sagst du, über einen längeren Zeitraum beziehungsweise breitere Streuung gehe ich mit einem höheren Ertrag raus. Hast du da irgendwie nochmal so ein Beispiel in Zahlen, was das vielleicht nochmal besser verdeutlicht?
Ist tatsächlich so, wenn man sich einfach mal anschaut, wie sich, der Wertzuwachs bei unterschiedlichen Anlageformen verhält. Also ich sag mal, wenn man jetzt 100 Euro pro Monat über 5 Jahre spart, einmal spart man es per Sparplan auf ein Tagesgeld und einmal spart man das in ein DAX-ETF. So. Dann hat man am Ende der Laufzeit 2 Summen. Beim Tagesgeld hat man dann so einen Ertrag von 76 Euro.
Über 5 Jahre.
Über 5 Jahre.
Die man plus macht so.
Klingt jetzt erstmal gut, wenn man
besser als nichts, ne?
Ja, klingt jetzt erstmal gut, wenn man dann hört, was man in derselben Zeit mit denselben Sparbeträgen bei einem DAX-ETF, nämlich einer Wertpapierart, erhalten hätte. Da sind es nämlich 1.171 Euro. Und wenn man sich da den Unterschied der Summe, dann finde ich, ist es schon, also Wertpapiere sind auf jeden Fall ertragsreicher als diese gängigen klassischen niedrig verzinsten Anlageformen.
Und du hast eben jetzt auch schon gerade diesen Zeitraum angesprochen. Mhm. 5 Jahre, ist das sozusagen dann auch quasi irgendwie ein weiterer Tipp?
Absolut. Das ist quasi der zweite Tipp, ist auf jeden Fall langfristig zu investieren. Wenn man sich so den Kursverlauf, sagen wir mal jetzt zum Beispiel DAX, der Deutsche Aktienindex, kennen wir alle aus den Nachrichten, wird häufig genannt. Wenn man sich den Kursverlauf über die letzten 30 oder 10 Jahre anguckt, dann merkt man, ja, es geht immer wieder auf und ab. Aber insgesamt bewegt sich dieses Auf und Ab nach oben.
Genau, wenn man so den Anfang und Endpunkt, wo er jetzt gerade steht,
wenn man einfach so einen Strich durchziehen würde. Absolut.
Tendenz
dann
nach oben.
Geht es bergauf. Und das ist genau der Punkt. Desto länger man investiert, desto länger der Anlagehorizont.
Der Anlagehorizont.
Ich hatte gerade irgendwie, da stand ich gerade auf dem Schlauch.
Damit müsste man unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch klarkommen, dass wir ab und an doch mal den ein oder anderen Sprachfehler natürlich.
Wir sind nur Menschen. Genau.
Also,
genau.
Der Anlagehorizont. Je länger der Anlagehorizont, desto höher die Möglichkeit eines besseren Ertrages. Das wolltest du sagen.
Beziehungsweise desto geringer das Risiko. Desto länger man anlegt, desto weniger Risiko hat man. Weil man einfach die Zeit hat, die Kursschwankungen auszusitzen und das Risiko wird dadurch minimiert.
Jetzt stelle ich mir das so ein bisschen schwierig vor. Ich bin ja dann häufig so ein ungeduldiger Mensch und würde dann halt immer so in mein Depot gucken und dann geht's auf und dann freue ich mich, dann geht's ab und dann wird man mal nervös und so weiter und so fort. Ganz kleiner Tipp, wie man damit umgehen kann oder wie ich damit lernen kann, umzugehen?
Ja, wie sage ich immer so schön, weniger ist mehr. Das ist so Tipp 3, muss man einfach echt sagen. Es gibt so dieses, kennst du dieses Hin- und Her-Taschen leer?
Das
ist genau das Problem. Wenn du anfängst, tagtäglich ständig auf jede schlechte Nachricht zu reagieren, weil du aus Angst vor Verlusten ständig deine Wertpapiere kaufst, verkaufst und ganz anfängst, hektisch zu werden, dann wirst du unterm Strich nicht erfolgreich sein. Man braucht da so eine gewisse Ruhe in sich. Also man sollte auf jeden Fall breit streuen, langfristig investieren und sich zurücklehnen können für den Zeitraum. Also wenn man jetzt über 10 Jahre investiert, dann braucht man auch die Ruhe, das aushalten zu können.
Ist ja eigentlich auch verständlich, weil wenn ich ständig kaufe und verkaufe, habe ich ja auch auf die meisten Dinge
Entgelte.
Gebühren, die
Absolut.
Ich zahlen muss. Und dann ist natürlich klar, da müsste natürlich mein Ertrag schon jedes Mal immer auch besser sein als die Gebühr, die ich sozusagen auch noch mit einberechnen muss in die Performance.
Und das zeigen ja auch Studien. Also Studien zeigen, dass Anleger, die weniger handeln, mit mehr Rendite nach Hause gehen als Anleger, die diesen Tipp nicht beherzigen. So.
Alles klar.
Genau.
Was hast du noch für, weil 2 Tipps stehen und dann raus.
Genau, also der nächste Punkt ist auf jeden Fall, man sollte nur kaufen, was man versteht. Es geht ja gerade beim Risikominimieren darum, wenn du etwas nicht verstehst, dann kannst du das Risiko nicht einschätzen. Also kaufst du quasi die Katze im Sack. So.
Ja.
Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
Das heißt, häufig eher so ein bisschen Glück.
Ja, genau. Man kann auch sagen, no risk, no fun. Aber in der Hinsicht, wenn man Wert darauf legt, Risiken zu minimieren, dann muss man oder sollte man auf jeden Fall das Produkt verstehen, in das man investiert. Weil nur so kann man einschätzen, welches Risiko man eingeht.
Ja,
genau.
Auch ein wichtiger Tipp.
Und der letzte Tipp ist auf jeden Fall, dass man nicht den Notgroschen investieren sollte. Das sind diese berühmten 3-Monats-Gehälter, die man ja auf der hohen Kante haben sollte, falls mal Auto kaputt geht, Waschmaschine, was, ne?
Was auch immer mal für eine Notsituation im Leben eintritt, ja, genau.
Genau.
Eigentlich ja verlockend. Dann habe ich irgendwie mal endlich 3 Monatsgehälter angespart.
Ja.
Und es war auch schon mal ein Weg sozusagen dahin.
Ja.
Und möchte natürlich irgendwie aktiv werden, investieren. Und dann sagst du jetzt so, nee, wartet noch ab, nehmt anderes Geld.
Absolut.
Aber,
und ich erklär dir auch gerne, warum an der Stelle. Das Problem ist, wenn man den Notgroschen investiert, und es dann plötzlich braucht, dann kann jetzt Folgendes passieren, im schlimmsten Fall. Die Kurse stehen nicht gut, der Kurs ist gefallen. Unter anderen Umständen könntest du jetzt einfach warten, bis der Kurs sich wieder fängt. Weil es ja meistens so, dass so eine Kursschwankung nicht langfristig dauert, sondern aufgrund von der Nachrichtenlage mal immer wieder auf, ab geht. So, wenn du jetzt einen schlechten Tag erwischst oder einen schlechten Monat, sind die Kurse gefallen, weil irgendwelche schlechten Nachrichten existieren. Und du brauchst das Geld aber unbedingt. So, jetzt musst du das verkaufen, leider mit Verlust, also weil du es einfach zu einem niedrigeren Kurs verkauft hast, als du es ursprünglich gekauft hast. Und das ist schade und das muss nicht sein. Und deswegen sollte man auch nie Geld investieren, das man braucht. Und die Notreserve, der Notgroschen, ist genau, der sollte da sein und der sollte in liquiden Formen wie Tagesgeld, also stets verfügbar sein.
Ja.
Und gerade in Wertpapieren ist es einfach nicht täglich verfügbar. Da braucht man längeren Anlagehorizont, damit man auch eine Kursschwankung aussetzen kann. Genau.
Ja, alles klar. Also, ich würde sagen, wir haben 5 sehr gute Tipps von dir mitgebracht bekommen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also, Tipp 1, breit streuen, dann langfristig investieren. Weniger ist mehr. Kaufe, was du verstehst und investiere nicht den Notgroschen.
Genau, so ist es.
Ach, herrlich. So langsam, ihr werdet auch in den Podcast-Folgen merken, wir arbeiten uns voran. Wir werden immer unterschiedliche Themen sozusagen erklären und euch immer wieder mitbringen. Wir haben auch schon in der dritten Folge, ein Standardformat. Und zwar unseren Fun Fact. dieser tolle Button steht hier bei uns immer auf dem Tisch und in einem Test vor ein paar Tagen haben wir diesen Button hektisch gedrückt und hat nicht funktioniert.
Ja.
Und wir haben dann rausgefunden, dass das Knöpfchen nicht auf On, sondern auf Off stehen muss.
Ja.
Also, naja.
Verkehrte Welt.
Aber so viel dazu. Unser Funfact heute lautet, dass Monopoly-Geld die meistgedruckte Währung der Welt ist. Mhm. Eigentlich schon irgendwie wahnsinnig. Und wir haben dann auch gelesen, dass pro Jahr mehr Monopoly-Spielgeld gedruckt wird als echtes Geld und das auch weltweit.
Verrückt.
Also das heißt, dieses tolle Spiel, was wir alle zu Hause lieben und auch sicherlich schon mal den einen oder anderen Familienstreit,
ganz klassisch,
Prüfung hervorgebracht hat, ist halt wirklich die meistverbreitete Währung der Welt und ist neben dem Dollar, der ja eigentlich auch irgendwie jeder Mensch auf der Welt kennt, eigentlich auch jedem bekannt. Ich fand das total spannend, als ich das gelesen habe und musste sofort an so einen Moment denken, weil ich bin so eine Monopoly-Liebhaberin. Wobei auch immer nur, wenn ich eine gute Phase habe. Dann gibt es mal so Herbst-Winter-Phasen, wo man das tagelang durchspielen kann. Und wenn dann so diese Haufen sich da vor einem so auftürmen. Also ansonsten habe ich ja irgendwie kaum Bargeld bei mir, aber das ist ja immer alles easy peasy mit Karte und irgendwie Handy oder so geht. Aber das liebe ich, wenn man dann mal hier in der Parkallee und dann Bahnhof und so. Naja. Also, da haben wir so ein bisschen jetzt das Thema Monopoly, Spielgeld. Wir möchten natürlich jetzt nicht, dass ihr sozusagen euer Geld sozusagen riskiert oder spielerisch einsetzt. Deshalb haben wir heute euch die 5 Tipps mitgebracht und sind damit auch schon quasi am Ende der Folge. Bis zur nächsten Folge. Lest gerne unsere Beiträge in unserem Magazin auf www.finanz-helden.de oder folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns nämlich auf Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook. Und auch über diese Kanäle freuen wir uns ganz doll über Feedback zu unseren Podcast-Folgen oder wenn ihr diese dann auch weiterempfehlt. Also Johanna, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst.
Dir auch.